herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute rede ich mit jemandem, der definitiv einfach sein Ding macht. Und das passt eben perfekt zu meinem Podcast «Mach dein Ding», weil der Oli Durer, der Inhaber von Swissleap, hat eigentlich, zumindest mittlerweile, nicht einfach so ein Standard-Startup, wie man es kennt, oder auch vielleicht, wie man es würde empfehlen, oder auch nicht einfach so eine normale Selbstständigkeit, wo man heute würde sagen, hey, ein Produkt, eine Dienstleistung, genau etwas und das gross machen, sondern er hat da eigentlich einen ziemlichen Fächer mit Mandat, Beratungen, Dozieren, Tutor und so weiter, mit so ganz vielen verschiedenen Sachen, macht das aber sehr erfolgreich und kann mit dem wirklich sein Leben leben, so wie er will, und genau das soll doch das Ziel sein. Und darum rede ich heute mit ihm darüber, wie das er dort hergekommen ist, wie das er überhaupt gestartet hat, was er denn genau macht, seine Steckenpferde und so weiter. Ich freue mich mega. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben, und lasse dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und stehen dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann geh auf www.fasoon.ch. Und sag schön, bist du da. Hoi Oli, wie geht's?
Hoi Nico, sehr gut, danke. Ich hoffe dir auch.
Mir geht's ebenfalls sehr gut. Du bist vor gut 3 Jahren, sogar schon ein bisschen mehr, schon mal zu Gast gewesen, so als Disclaimer. Aber wir haben gefunden, wir fangen gleich eigentlich wieder beim Start an, weil es weiss doch niemand mehr, was er vor 3 Jahren gehört hat. Und wir wollen doch jetzt auch nicht alle zwingen, zuerst die erste Folge hören, sondern die Folge soll in sich geschlossen, komplett und abgeschlossen sein. Darum, hey, erzähl mal ganz grob heute, was machst du genau? Wie verdienst du dein Geld?
Ich habe heute grob 3 Standbeine. Du hast richtig gesagt, es ist vor allem unter dem Dach von der Swissleap, wo meine eigene Firma ist. Es ist eine AG, wo wir jetzt im 6. Jahr seit Gründung unterwegs sind. Und sind die 3 Standbeine eigentlich bei der Swissleap im Fokus Begleitung, Beratung auf strategischer Ebene, aber dann auch Schulungen und sogar in Richtung Organisationsentwicklung für Unternehmen. Mittlerweile sind dort eher Mittelständler bis Grossunternehmen im Fokus und es geht dort in erster Linie darum, Innovationskraft zu fördern. Und ich mache das eigentlich, und das ist mein Steckenpferd und glaube gemeinsamer Nenner, über das Intrapreneurship und eben eine Innovationskultur fördern, gleichzeitig Unternehmertum im Unternehmen fördern. Das ist der erste. Das zweite Standbein ist eben Bildung, du hast es angesprochen. Da habe ich meine Seniors im Executive MBA in Digital Leadership an der HWZ, wo ich das Modul Innovation Challenge, nennen wir das, leiten. Und da geht es eigentlich auch darum, den ganzen Regenbogen, die ganze Bandbreite abzudecken und Senior Executives, also Führungspersonen, zu befähigen und zu begleiten, dass sie entweder im Unternehmen eine digitale Innovation können erfolgreich lancieren oder dass sie als Mitinhaber Führungskraft in einem Mittelständler Transformationsprojekt reissen können und zuletzt eigentlich eben potenziell sich sogar selbstständig machen und in die Start-up-Kerbe schlagen. Und dann habe ich noch die Junioren. Seit letztem Jahr leite ich in der Zentralschweiz, sind wir gestartet mit dem Youngpreneurs-Programm. Dort tun wir Lernende und Gymnasium-Schülerinnen befähigen im Unternehmertum. Und das ist wirklich auch eine sehr erfüllende Geschichte. Und dann das dritte Standbein ist jetzt verstärkt zum Zug gekommen, was eben in Richtung VR, Advisory Board und Stiftungsratsmandat gehabt.
Also so die 3 grösseren Standbeine. Bei der Bildung wollte ich nicht unterschlagen, dass du auch ein Teil von der Swiss Entrepreneur Academy bist und uns da unterstützt und hilfst, da etwas richtig, richtig Geiles auf die Beine stellen. Nur, dass wir das natürlich auch gesagt haben. Hey, Wie hat das Ganze gestartet? Du hast gesagt, vor 6 Jahren hast du angefangen. Heute sind sie 3 Standbeine. Was hast du vor 6 Jahren gemacht und warum hast du nachher dein Ding gestartet?
Ich habe vor 6 Jahren noch beim MGB, Mikrogenossenschaftsbund, im Bildungsbereich ein Corporate Startup aufbauen im digitalen Schulungsbereich, also für die Clubschule Migros, die sogenannte Online Academy dürfen aufbauen. Und parallel dann, als quasi zweites Mandat, ist dazu gekommen, ein Learning Innovation Lab aufzubauen. Und das Schöne war eben, dass ich innerhalb des Grossunternehmens wieder etwas Neues starten, wieder eben Innovation pushen von innen raus, aus der Stärke raus quasi. Und dann, wo wir gesehen haben, dass das fliegt, dass der Proof of Pudding geliefert war mit der Online Academy, ist aber gleichzeitig auch klar gewesen, dass es zum wirklich skalieren muss integriert werden. Und dann habe ich eigentlich meinen eigenen Job abgeschafft und habe das Team dann transferiert sozusagen, integriert die Geschichte und eben zum Schauen, dass solche neue Gefäße und eben solche, ich sage mal, Viren nicht von der Immunreaktion vom Mutterschiff abgestoßen werden, sondern dass die den Wirt übernehmen und eben Geschwindigkeit reinbringen, Innovationskraft reinbringen und eben Lean Startup, Lean Innovation mässig Innovation beschleunigen und bekräftigen, beführen, haben wir dann das Innovation Lab noch gebaut, das eigentlich nichts anderes war als ein Change-Katalysator, also wirklich zum Business-Transformation, Kulturwandel zu beführen. Und ich durfte das glücklicherweise Teilzeit machen und habe auf der anderen Seite, also ich war 80% angestellt und dann am Schluss auf 60% reduziert, obwohl ich die 2 Standbeine hatte bei der Migros, habe ich eigentlich das mehr oder weniger aufgebaut, was dann Swisslieb geworden ist. Und ich hatte tatsächlich einen Kunden von der Swisslieb auf der Seite, der dann gefunden hat, ja, du bist in der falschen Zeitzone, bist auf der falschen Seite vom Teich. Die haben zwar die AG inkorporiert in Zug, weil sie haben Crypto Valley, sie haben eine Blockchain-Komponente gehabt, haben aber das People Headquarter in San Francisco gehabt. Und ich habe dort meine jetzige Frau kennengelernt, die in San Diego gelebt hat. Und dann bin ich dann bei der Migros quasi nach 3 Jahren gekündigt und habe den Sprung über den Teich gemacht, zumindest zum Start, um mit dem Startup-Kund zu arbeiten und habe gleichzeitig die Chance gehabt, das Glück, dass ich die Clubschule im MGB, also die Koordinationsstelle, das geheissen, als ersten Kunden begrüssen. Und so konnte ich genau wieder die Brücke schlagen, zwischen gross, eben im Grossunternehmen zu transformieren, Kulturwandel zu beführen und Startups gleichzeitig zu helfen mit dem, was ich auf der anderen Seite gelernt habe. Weil ich habe ja auch noch 10 Jahre Nestlé, by the way, vorher gemacht und auch dort immer ja, neue Einheiten, Ländergesellschaften, Corporate Startup dürfen bauen.
Aber das heisst, wie muss jetzt das verstehen? Du bist nachher dann in die USA für eine gewisse Zeit arbeiten, hast aber die Migros als Kunde gehabt, bist da hin und her pendelt, genau. So im Tagesrhythmus. Wie hat das nachher dein Leben ausgesehen?
Das wäre dann nicht gut gewesen für einen CO2-Fußabdruck, nein. Sondern ich bin nur, in Anführungsstrich, für einen Monat dann tun, also sprich 3 Monate, weil du hast 90 Tage ja mit dem ESTA-Visum, wo du kannst in den Staaten sein kannst. Und ich habe in dem Sinn offiziell, wie soll ich sagen, ich hatte kein Arbeitsvisum gehabt. Ich war ja angestellt von meiner Firma in der Schweiz und Swisslieb, meine Firma, hat mich eigentlich dann in die Staaten entsendet, wenn du so willst, um eben mit dieser Firma einfach fokussiert über die 3 Monate im Prinzip vertieft an gewissen Themen zu arbeiten. Genau.
Ja. Und nachher wieder zurück in die Schweiz, wo du eben auch quasi den alten Arbeitgeber hast können, den als Kunde für deine Selbstständigkeit gewinnen.
Genau.
Was ist seitdem passiert? Das sind ja, also weißt, wenn man jetzt lost und den ganzen Fächer anschaut, in Anführungszeichen sind es ja gleich nur 6 Jahre, wo du 3 Standbeine aufgebaut hast und unterschiedlichste Sachen macht.
Ja, das hat sich wie so eins nach dem anderen ergeben. Ich muss es jetzt einordnen, chronologisch. Also am Anfang ist es wirklich so gewesen, dass viel gegangen ist auf beiden Seiten mit Startup-Kunden einerseits und grossen Firmenkunden auf der anderen Seite. Bei der Haupt, sage ich jetzt mal, Beratungs- und eben so ein bisschen Innovationsmentoring und dann auch Firmen, eben Unternehmensentwicklungstätigkeit und Dienstleistungen, die ich angeboten habe. Habe das auch, soll ich sagen, eigentlich auf dem Reissbrett so mir vorgestellt habe, dass ich die Brücke bauen kann. Das war für mich so, ich habe die beiden Themen in meinem Rucksack, weil ich habe ja Startup/Familienfirma oder Familienbusiness noch parallel gehabt, wo ich im VR war, weil mein Vater eben die Firma gegründet hat. Und das ist auch entstanden aus einer Business Model Transformation, die sein damaliger Arbeitgeber nicht hat wollen, nicht hat können. Und er dann gefunden hat, ich mache mich selbstständig, mache mein Ding. Und 13 Jahre später hat ja sein ehemaliger Arbeitgeber seine Firma zurückgekauft. Und das ist auch so das andere Herz in meiner Brust gewesen. Einerseits grosses Unternehmen, Nestlé, auf der anderen Seite Familienunternehmung. Und so hat sich das ergeben, dass ich genau die beiden Welten eigentlich auch dürfen miteinander verbinden und eigentlich den gemeinsamen Nenner schaffen. Die einen brauchen vielleicht ein bisschen mehr Schnelligkeit und die anderen brauchen ein bisschen mehr Stabilität, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, dann ist aber immer mehr sind auch Mittelständler dazugekommen, eigentlich. Dann ist die HWZ, die Bildung noch eben dazugekommen, wo ich einfach gemerkt habe, dass gibt mir enorm viel. Ich unterrichte sehr gerne und habe wie gefunden, das ist auch sehr nah an dem, was ich gemacht habe im Beratungsbereich. Es ist sehr viel Mentoring und Coaching dann eben auch dazugekommen.
Aber wie bist du denn fast, wenn wir jetzt so die HWZ nehmen, oder? Wie kommst du denn an so etwas her? Du hast du das Gefühl gehabt, okay, komm, irgendwie Bildung wäre etwas und dann hast du dich einfach mal bei den verschiedenen Hochschulen, die es gibt, beworben und dort schon ein bisschen stand gekommen? Oder ist da plötzlich jemand von der HWZ bei dir angeklopft und hat gesagt, hey Oli, wir suchen im Fall irgendwie etwas in die Richtung. Wärst du nicht bereit oder wäre es nicht etwas für dich?
Es war so ein bisschen in der Mitte gewesen. Also ich bin nicht so proaktiv gewesen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich eingeladen worden bin auf ein Panel von einem Gastdozent bei der HWZ. Und auf dem Panel ist dann notabene Zani Grünenfeld gewesen, auch mit mir zusammen. Und dann hat Zani, und sie ist mittlerweile Direktorin vom Institute for Digital Business an der HWZ, ist selber auch Multiunternehmerin, Multi-VR. Und sie hat dann gefunden, hey, das ist jetzt noch spannend, wir haben gerade den neuen Lehrgang gestartet, eben das Executive MBA in Digital Leadership. Und da gibt es das Innovation Challenge Modul. Und wir haben gemerkt, dass es wie schon ein bisschen zwei verschiedene Tierli sind, ob man jetzt ein Startup macht oder ob man als Intrapreneur etwas machen will. Und du bist ja genau der Intrapreneur, der das gemacht hat und so weiter. Und ich habe gar nicht gewusst, dass du ja auch Familienbusiness, also auch Startup in dem Sinne Erfahrung hast. Aber würdest du nicht mal bei uns auch auf ein Panel kommen und ein bisschen von dem erzählen, wie man eben im Unternehmen neue Sachen macht, Corporate Startups, eben so InnoLab aufbaut etc. Und ich fand es mega spannend, noch so gern. Und dann nach dem Panel haben Studenten gefunden, hey, mega cool, können wir mal eine Session haben mit dir, wo du uns hilfst jetzt gerade bei unserer Challenge, wo wir am Entwickeln sind. Haben wir dann auch gemacht. Und dann haben quasi jede und jeder gesagt, hey, wann haben wir die nächste Session mit dir? Und ich habe gesagt, das ist eigentlich nicht geplant, aber ich fände es auch mega cool. Und so hat sich das ergeben. Und so bin ich dann schon bei diesem Pionierjahrgang eigentlich als Gastdozent reingerutscht, wenn du so willst. Und dann bei der zweiten Durchführung bin ich offiziell Dozent gewesen und dann irgendwie, glaube ich, im zweiten oder dritten Jahr habe ich dann den Modulleiter dürfen übernehmen. Also es hat sich wieder auch so ergeben. Und es macht einfach extrem Spass.
Mega spannend. Wir haben ja auch schon außerhalb von der Podcast-Aufnahme ein paar Mal Kontakt gehabt. Und du gehst ja auch ein bisschen spezifisch an das Ganze her, respektive, ich hoffe, ich darf es so erzählen. Du hast ja wie auch, eben, du sagst irgendwie auf die einen Seite, hey, ich habe so viel Zeit zur Verfügung, wo ich arbeiten will, ich teile das auch irgendwo auf. Und dann gibt es Sachen, wo du wirklich irgendwie, wie das Youngpreneurs, wo wir mal darüber geredet haben, oder? Wo du sagst, das ist wirklich so die jungen Leute unterstützen, das ist etwas, wo du mega, mega gerne machst und halt in dieser Zeit auch bereit bist, nicht ganz so viel zu verdienen, weil es einfach noch so viel Herz ist, aber insgesamt sagst du einfach auch, ich habe so viel Zeit zur Verfügung und über alles hinein muss ich können leben. Und nachher suchst du dir eben so ein Mandat, wo du weißt, okay, das ist jetzt etwa 20% und das ist vielleicht 10% und dann siehst du immer, okay, es ist wieder etwas weg, dann suchst du wieder etwas in die Richtung. Hey, wie organisierst du dich da? Und bist du einfach so, gewisse Sachen laufen aus, sind einmal fertig, sagst du einfach, hey, es kommt schon wieder oder merkst du da einmal einen Druck?
Ja, klar merkst du auch mal den Druck, aber ich habe das wie mal als man sagt so schön auf Niederdeutsch, Social Experiment einmal gemacht habe. Ich habe gesagt, ich werde einfach probieren, so viel Wert zu schaffen, wie es nur immer irgendwie geht, in jeder Interaktion mit irgendwem auch, dass ich mich nicht muss darum kümmern, wie viel von dem Wert ich dann auch abschöpfen kann. Mit der Überzeugung, dass wenn ich gebe, ohne Erwartung, dass etwas zurückkommt, dass es dann eben irgendwie zurückkommt. Höchstwahrscheinlich indirekt und ich weiss nicht mal wie. Und habe das einfach mal probiert. Und das ist sehr komisch und relativ unangenehm am Anfang. Und dann sind plötzlich Sachen passiert.
Inwiefern, darfst du nachher gerade wieder erzählen, aber inwiefern komisch und unangenehm?
Weil eben genau Zeit ja die wichtigste Ressource ist, die du hast. Und du hast einfach nur eine begrenzte Anzahl Stunden. Wir haben alle die gleiche Anzahl Stunden pro Tag, oder pro Woche, pro Jahr. Und ich habe dann gefunden, okay, wie mache ich jetzt das? Weil ganz am Anfang von der Selbstständigkeit bin ich viel mehr so unterwegs, dass ich gefunden habe, okay, ich habe meinen Businessplan, ich weiss, ich habe mein Budget, ich weiss, wie viel Lohn, dass ich mir auszahle, ich weiss, wie viel, dass ich mir muss an Umsatz reinholen. Und bin von dieser Seite her gegangen. Mache ich natürlich immer noch, aber viel indirekter. Und dann ist eben so ein bisschen, wie du es vorhin beschrieben hast, dann fällt einmal das Mandat weg, wo du merkst, okay, das hat jetzt eigentlich 80% ausgemacht vom Umsatz. Jetzt, wie ersetzt ist das? Und auch dort wieder habe ich gefunden, hey, es ist mir extrem wichtig, dass ich Sachen mache, die mich erfüllen, weil ich bin überzeugt, dann bin ich auch erfolgreicher. Und so, dass für mich Erfolg und Erfüllung in Einklang kommen, ist mir extrem wichtig. Und dort eben das Social Experiment, wo ich gefunden habe, okay, letztes Mal in der gleichen Situation habe ich mega Gas gegeben, mit so vielen Leuten geredet, aber mehr so ein bisschen im Hinterkopf, ich will eben Kunden gewinnen, ich will Akquise machen, etc. Und ja, das ist, glaube ich, wie, wenn du so ein bisschen desperate bist, dann merkt man das. Also, weißt du, kommst einfach so, du kommst ein bisschen verkrampfter über, glaube ich. Oder? Und ich habe dann gefunden, das will ich gar nicht, das bin ich dich. Ich mache das lieber jetzt einfach so entspannt wie nur möglich und helfe einfach allen, so gut es geht. Und das zeigt ja denen auch, was ich kann. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich Leute einfach geholfen habe, gesagt habe, gehen wir zum Mittagessen zusammen oder hast du Fragen, okay, machen wir einen Call, ich mache das immer noch. Ich habe jede Woche 1, 2, 3 Calls, wo ich einfach mit Leuten rede und oft komme mit Fragen und ich gebe dann einfach, nenne das so Speed Sparring oder Speed Sparring Session. Und das kostet mich einfach meine Zeit und sonst nichts und es erfüllt mich aber auch, wenn ich dann in so kurzer Zeit oft viel Wert geben und viel helfen und es so viel von Mandat, die ich dann für Swisslip gewinnen durfte, sind dann durch Empfehlungen gekommen von solchen Leuten, die gesagt haben, hey, mit dem musst du im Fall reden, der hat mir da können dem Thema helfen. Oder eben, wo ich gemerkt habe, wenn ich meine Story erzählt habe, die Verbindung zwischen Familienunternehmen, Grossunternehmen, Unternehmertum fördern in beiden Kontexten, wo dann plötzlich die Leute gemerkt haben, hey, das ist recht eine coole, ganz spezifische Positionierung, oder? Und dann, wie ich gefunden haben, da hätte ich noch das Thema, das da gerade passen würde. Oder ich habe mit jemandem geredet, eigentlich, der mit mir reden über das Executive MBA und hat mir am Anfang vom Call gesagt, er hat sich schon entschieden dagegen, weil er gerade beruflich einfach zu viel und gerade die und die Herausforderung. Und dann habe ich einfach so ein paar Fragen gestellt und dann ein paar Sachen teilt mit ihm aus meiner Erfahrung. Und gesagt, das gibt es ja nicht. Er hat gerade ein Mail geschrieben seiner Chefin und gesagt, wir hätten ihn gerne jetzt gerade dabei haben, weil er hat das schon gemacht, er kennt die Herausforderungen, hat mir gerade irgendwie Sachen erzählt, die ich gar nicht auf dem Radar hatte, die er aber schon aus Erfahrung kennt und gelöst hat und so weiter. Und das ist daraus entstanden, weil ich ohne irgendwelche Erwartungen einfach mir ist nur darum gegangen, wie kann ich ihm jetzt in der Zeit, die wir eh haben, nur möglichst helfen, möglichst viel Wert geben.
Ja. Also das heisst, was komisch war, ist halt, wenn ich es richtig verstehe, und ich nehme an, darum hast du es eine Art wie auch als Experiment bezeichnet, weil du dann ja Narrenfreiheit hast und kannst sagen, so für dich persönlich, ich tue jetzt einfach experimentieren, ich mache einfach mal ohne Druck. Ist ja mehr so, sich selber ein bisschen austricksen, dass du wirklich gesagt hast, ich tue jetzt gar nicht akquirieren, sondern ich habe wie These, hey, wenn ich einfach nur helfe, ohne irgendwie im Hinterkopf zu haben, ich brauche das Geld, ich will akquirieren, ich will Umsatz und ich helfe einfach jedem, dann kommt da irgendwie retour. Und das hat sich komisch angefühlt am Anfang, weil du ja gleich aus der anderen Welt gekommen bist, von eben, ich muss akquirieren und hast dann irgendwie das Gefühl gehabt, funktioniert es wirklich, geht's. Aber Quintessenz war, du hast recht gehabt und es ist gekommen.
Ja, und du hast es noch schön gesagt, ich habe tatsächlich, darum bezeichne ich es als Experiment, weil ich habe wirklich eine Annahme aufgestellt, eben das, wie du es geschildert hast, dass das so kann funktionieren kann. Und habe dann gefunden, was ist das Experiment, das du kannst machen kannst, um das nachher zu prüfen oder? Und validieren oder invalidieren. Und das war genau das gewesen, dass ich konnte mir sagen, hey, ich gebe mir eine begrenzte Zeit, einen begrenzten Zeitraum und eine begrenzte Zeit in meiner Woche, wo ich mir für das auf die Seite tue und schaue, was dann passiert und was aus dem heraus entsteht. Und es ist tatsächlich ja, das Resultat dann gewesen, dass ich gemerkt habe, hey, gefühlt muss ich jetzt nicht mehr akquirieren. Mhm. Sondern es ist eigentlich einfach durch, dass die Hilfestellungen links und rechts haben sich plötzlich dann so viel eben Word of Mouth quasi Leute bei mir gemolken, die gesagt haben, hey, eben, er oder sie hat gesagt, ich muss mal mit dir reden. Und dann eins von den schönsten ist zum Beispiel gewesen, Erlebnisse so, habe mit jemandem glaube eine Viertelstunde oder 20 Minuten geredet und dann sagt er auch, hey, ich sehe, du weißt genau, was gerade meine Herausforderungen sind. Ich sehe, du hast das auch schon gemacht. Ich will mit dir zusammenarbeiten. Let's go. Und wir haben nicht einmal über Preise diskutiert oder irgendetwas. Ich fand, ja, da finden wir uns dann schon. Und haben wir auch. Mhm. Also, ja.
Okay, also eben. Nicht, wie man es lehrbuchmässig würde sagen.
Genau.
Und würde ich angehen. Aber jetzt muss ich mir schnell überlegen, ich habe dich unterbrochen, weil es mich gerade interessiert hat. Du hast erzählt, wie das entstanden ist und dass du das dann eben gemacht hast in dem sozialen Experiment. Ja. Wie ist es dann von dort her eben weitergegangen?
Ja, durch das sind lustigerweise eben dann immer breitere, sagen jetzt mal, Felder gewesen. Also der gemeinsame Nenner ist gleich immer gewesen, die Innovationskultur, Unternehmertum fördern, ob das im Unternehmen sein oder eben Unternehmer fördern. Und darum eben auch die Swiss Entrepreneur Academy, die ich gefunden habe, das passt einfach mega dort rein. Oder? Und ich habe eigentlich immer schon mir auch die Thesen überlegt, ja gut, es gibt grosse Unternehmen, die ich kenne, es gibt Start-up-Familien-Dinge, die ich kenne, aber eigentlich wäre ja so ein bisschen der Sweet Spot bei den Mittelständlern, wo man noch kurze Entscheidungswege hat, relativ kurze, wo man hoffentlich auch wenn es insbesondere Inhaber geführt ist, eben auch vielleicht familienmässig, familienbusinessmässig, so ein bisschen könnte eben Zukunft braucht Herkunft. Und die beiden miteinander verbinden, die Brücke zu schlagen, im Schweizer Mittelstand, wo ich glaube, so viel Potenzial ist, wo aber auch ein bisschen der Challenge ist, eben sei es mit Nachfolgeregelung, oder? Generationenwechsel oder eben jetzt mit neuen Themen, oder? Der technologische Fortschritt, dem nicht zu unterliegen, sondern zum eigenen Vorteil zu nutzen, zur eben noch besseren Wertschaffung und Wertschöpfung. Und ich habe wie gefunden, dort müsste doch eigentlich auch noch mehr gehen. Das wäre eigentlich doch auch etwas, was ich cool fände. Und lustigerweise ist dann auch mehr in die Richtung gegangen. Und mittlerweile habe ich fast, ist das eines der Hauptkundenfelder sind, Mittelständler, die aber techlastig sind, oder? Mhm. Und wo etwas extrem gut machen, aber wo jetzt mehr so die Frage ist, hey, was machen wir morgen und übermorgen? Und wo auch sehen, dass sich die Wettbewerbssituation einfach massiv verändert hat und sich neue Lösungen überlegen und neue Arten und Weisen vom Angehen, vom Schaffen, eben jetzt auch mit Thema New Work und so weiter finden. Und ja, das hat sich dann immer mehr so in die ganze, das ganze Spektrum mittlerweile abdeckt, von klein über Mittelstand bis gross. Genau.
Und jetzt machst du eben, hast du eigentlich die drei Standbeine, oder? Das eine ist da, ja, wo wir jetzt gerade so drüber geredet haben, eben die Beratung, Begleitung von diesen Mittelständlern, dann das Dozieren und nachher das letzte Standbein, das immer grösser wird aktuell oder was ein bisschen aufgebaut worden ist mit diesen Mandat, VR, Advisory Board.
Genau.
Hast du für dich da so ein Soll mal definiert? Du hast gesagt, eigentlich will ich das dritteln oder bist du einfach im Flow und sagst, hey, wenn etwas kommt, dann schaue ich mal, was habe ich überhaupt im Moment, passt es rein, will ich etwas anderes gehen lassen, um das reinnehmen zu können, um so ein bisschen dein Gesamtportfolio von dieser Zeit, die du arbeiten laufend optimieren. Wie gehst du das her?
Ja, das ist auch so ein bisschen ein Mittelweg. Also ich habe tatsächlich für mich so plus minus ein gleichmäßige Aufteilung, die ich mir vorstelle. Und du hast es vorhin gesagt, ich habe ja plus minus schaffe ich eigentlich, sag jetzt mal, über 7 Tage 70%. Oder also mit dem Dozieren, das oft am Samstag noch passiert. Youngpreneurs ist einfach oft am Abend, eben, wo wir um 6 Uhr bis um 9 Uhr, halb 10 Uhr das machen, im Bildungsbereich. Und ich habe dann wie gefunden, ich würde es eigentlich gerne so ein bisschen gleichmässig aufteilen, eben, was die Beratungen, Coachings sind mit Mittelständlern oder eben im ganzen Regenbogen. Zweites Standbein Bildung und drittes Standbein jetzt, wo immer mehr am Kommen ist, genau das noch auf auf das gleiche Niveau hieven. Und innerhalb von dem dritten Standbein eben Beratung, VR und Advisory-Mandat und Stiftungsratsmandat, auch innerhalb von dem probiere ich wieder nach Möglichkeit, Brücken zu bauen. Also sprich, ich finde es genauso spannend, ich bin im Advisory Board von einer Web3, also Blockchain-basierten Startup, wo Tokio-basiert sind, also aus Japan, wo eine Personalvermittlung eigentlich aufbaut für Leute, die nachhaltig orientiert sind oder eben impact-minded, wo solche Jobs suchen und solche Firmen, die sie möglich machen. Super spannend. Oder jetzt eben ganz neu, eine nicht wahnsinnige Kantonalbank, wo ich darf im Bankrat Einsitz nehmen und bin gewählt worden, wo es eben auch darum geht, hey, Zukunft von einem wirklich super soliden Finanzinstitut, wo hier regional, kantonal verankert ist, aber doch auch über die Region raus eine gewisse Strahlkraft hat, sage ich. Und wie schaffen wir es, dass wir dort die Zukunft eben auch einläuten, sage ich jetzt einmal. Und das ist auch so ein bisschen wieder der Brückenschlag zwischen auch auf den VR-Mandat oder den Advisory-Mandat wiederum Startup oder Mittelstand oder eben eine grosse. Und so ein bisschen auch wie ich, oder? Meine Frau, die Kalifornierin ist und ich Innerschweizer, ich sehe mich auch in diesem Bereich als Brückenbauer. Und ich schlage immer wieder die Brücke. Also von klein zu gross, von regional, lokal, national zu international, global. Genau diese Spannungsfelder faszinieren mich einfach. Und ja, darum auch innerhalb von dem, das wieder zu pflegen, macht extrem Spass.
Und du bist auch viel unterwegs zum Reisen und kannst deine Arbeit mitnehmen, oder?
Ja, wenn nicht gerade irgendwie eine Pandemie ist und wir eher lokal unterwegs sind, ja, genau.
Ja. Habe ich es richtig verstanden? Du hast gesagt, du schaffst 70% über 7 Tage. Also ist das einfach so, du hast mal gesagt, 70% ist so da, wo du möchtest arbeiten. Das sind ja eigentlich 3,5 Arbeitstage. Und du teilst es aber einfach auf 7 Tage auf, sodass es irgendwie passt.
Genau. Ja, also es ist auch dort, es sind mal 80% gewesen. Und dann habe ich auch gefunden, okay, ich habe ja ganz am Schluss zu Migrozeiten 60% gemacht gehabt. Dann ist Covid gekommen, ich fand, ja gut, einfach aus Kostenmanagement-Sicht, vielleicht ist 60% jetzt gerade ein bisschen nachhaltiger und hast ein bisschen längeren Runway dank dem. Und hat dann wie einfach, es hat sich so eingependelt, dass ich gefunden habe, mit meinem übergeordneten Lebensplan, sage ich jetzt einmal, wo ja nicht nur das Arbeiten beinhaltet, sondern eben auch andere Themen, hätte es so einfach recht gut passen, sodass ich auch Zeit habe für mich, für uns und eben mit hoffentlich dann irgendeiner Familie, dass das wieso eben auch sich lässt realisieren, lässt leben. So hat sich das ergeben. Und so habe ich das eben ein bisschen gesteuert und gleich aber auch entstehen. Ja. Mhm.
Aber dass du eben eigentlich sagst, hey, bis 70% ist dein aktuell Sweet Spot, wo du sagst, du kannst mega viel reissen und umsetzen in der Zeit, wo du schaffst. Du hast aber genug Zeit für alles andere. Finanziell geht das super auf mit den 70%. Mhm. Auch, weil das natürlich in deinem Bereich, wo auch sehr spezialisiert ist, natürlich gut bezahlte Sachen sind, oder? Das ist definitiv auch so, oder? Was ist denn außerhalb vom Unternehmertum, von deinem eigenen Ding eben noch besonders wichtig? Weil häufig wird mir dann auch so ein bisschen die Schublade Unternehmer gesteckt. Oder wenn du noch sagst, selbstständig, eigentlich bist du ja allein, dann bist du noch selbst und ständig oder dann bist du sowieso nichts anderes am machen. Und du beweisest ja, dass es das Gegenteil geht, dass es eben nicht einfach muss sein, dass man die ganze Zeit nur etwas macht. Was ist dir denn noch wichtig? Und ist das von Anfang an so gewesen, wo du gesagt hast, du machst dich selbstständig oder hast vielleicht das erste Mal eine Phase gehabt, wo du gemerkt hast, wow, das ist mir jetzt einfach zu viel und dann wieder reduziert und gemerkt, wow, das vielleicht eben auch auf der Seite liegen geblieben ist.
Ja, also vielleicht zuerst wollte ich nur noch ganz schnell etwas nachschieben zum vorherigen Thema, weil es ist ja dort so gewesen, was ist jetzt der Punkt gewesen? Das ist mir vorhin gerade noch, das wollte ich eigentlich noch wollen sagen. Jetzt ist es mir entfallen.
Vielleicht kommt es wieder.
Ja, das kann sein. Aber genau, um auf die Frage zu antworten, was ist mir denn sonst noch wichtig? Und eben, wie habe ich das auch da justiert oder gesteuert? Ja, das hat sich auch ein bisschen durch ein Trial and Error ergeben. Also ich habe dort sicher auch nach wie vor meine perfektionistische Tendenz, oder, wo ich dann wie so ein bisschen wollte, by the book alles eben super machen mit, eben, es muss alles der Anspruch nach Perfektion. Und dann habe ich gemerkt, ja nein, es ist einfach nicht das Ziel und es ist nicht nachhaltig, sondern genug gut längt. Also Exzellenz ist ein Ziel, das sinnvoll ist, aber nicht Perfektion. Das ist illusorisch und ist absolut sowieso völlig persönlich. Und was für dich perfekt ist, ist vielleicht jemand anders, sieht das dann wieder nicht als gut an. Von dem her, das loszulassen, ist mega wichtig gewesen, um das ein bisschen sich einpendeln. Und Themen, die mir einfach so wichtig sind, sind Familie, eben, wo wir ja zwar noch nicht haben, aber ich bin geheiratet. Und dass wir es wie schaffen, für uns genug Raum zu geben, eben der Beziehung. Einerseits Sachen auch gemeinsam zu machen, dass man eigentlich ein Leben, das Ziel ist so ein bisschen ein Leben gewesen, das Leben zu designen, wo man keine Ferien braucht davon. Oder dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, thank God it's Friday, sondern eigentlich eher so, hey, ich freue mich ja dann gleich schon wieder, wenn es am Montag weitergeht, aber jetzt machen wir zuerst noch etwas anderes. Mhm. Also die Balance ist mir wichtig gewesen. Die Work-Life-Integration, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und gleichzeitig auch für mich persönlich einfach die Muse zu haben, an mir selber zu arbeiten, mich selber kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu lernen, eben auch, dass nicht alles muss irgendwie gerade Geld bringen, sondern dass man einfach kann sagen, hey, ich will mir jetzt können Zeit nehmen, einen Morgen oder einen Nachmittag Sport zu machen, zum Beispiel am Morgen, oder? Ist mir extrem wichtig, oder einfach können zu lesen. Und dass das, ob das jetzt Arbeitszeit ist oder ob das persönliche Zeit ist oder whatever, dass das dann nicht so darauf ankommt, aber dass du die Zeit hast, dass du dir das Fenster gibst und nimmst, das ist mir wichtig gewesen. Und so in eine Balance hineinzukommen. Ja.
Die Podcast-Folge ist gesponsert von Quit Business. Das ETH-Spin-off Quit Business übernimmt für dich die Anmeldungen und die fortlaufende Korrespondenz mit der AHV, der Versicherungen und der Pensionskasse, sowie auch die Lohnabrechnungen und die Lohnzahlung. 100% digital per Web-App, fehlerfrei und zu einem unschlagbaren Preis. Mich hat die Dienstleistung so überzeugt, dass ich kurzerhand meine eigene Lohnbuchhaltung an Quit Business ausgelagert habe. Und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du zudem 100 Franken Startguthaben bei Quit Business. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Jetzt ist es ja dann ständig eigentlich also ein Trade-off in deinem Fall, eben, wie du es ja abrechnest, sowieso auch zwischen dieser Zeit oder dem Geld. Oder eben, wenn du sagst, eigentlich hättest du dann locker noch 30%, wo theoretisch noch mehr könntest abrechnen und arbeiten und du das natürlich deutlich mehr verdienen. Und dann hättest du ja erst ein 100% Job, was ja für viele Selbstständige immer noch wie, ja, du kannst auch 120% machen, oder? Oder 150. Wie gehst du mit dieser Situation um oder mit dem finanziellen Aspekt? Weil ich glaube, es ist für viele Leute auch schwierig, so genug ist genug, einmal können anzunehmen. Und gerade im Unternehmertum, und ich kann davon aus, du schaffst ja auch mit Startups zusammen, eben bist du im Advisory Board, dort ist es ja häufig wirklich auch einfach mehr, schneller, mehr und noch mehr. Und es gibt eigentlich kein Genug, sondern es muss immer mehr sein. Wie gehst du mit dieser Gesamtsituation um, eben auch finanziell, dass du kannst sagen, mal, das ist genug. Und auch wenn jetzt nochmal ein super lukratives Angebot kommt, wo vielleicht auch Spass macht, dass du kannst hart bleiben bis und sagen, nein, mein Lebensmodell sieht anders aus und eben meine Zeit, die ich meinen Sport kann machen und ich kann lesen, ist mir wichtiger, weder noch mehr Geld oder es kommt ja meistens mit spannenden Projekten, also es ist ja nicht etwas, was dich voll anschießt und darum sagst du, was es nicht, sondern weißt du, wie ich meine?
bisschen kompliziert.
Absolut. Und jetzt ist mir auch Sinn gekommen, was ich vorher noch einfügen wollte, nämlich eben die 70%. Das Coole an dem ist, und das ist auch so ein bisschen bei Design so gedacht gewesen, dass ich ja dort einen Puffer habe. Das heisst, es ist nicht einfach immer hart, flat, 70%, sondern es ist mal ein bisschen weh, ein bisschen mehr, es kann aber auch mal ein bisschen weniger sein. Und ich glaube, das ist genau jetzt auch zu dem Punkt, oder? Wenn jetzt wirklich etwas kommt, ich tue dann immer abwägen, was ist eher so kurz, mittelfristig, eine Begleitung zum Beispiel, oder? Wo, sagen wir jetzt, ein dreimonatiges Innovation Acceleration Format zum Beispiel, wo so ein Bestselling-Format ist, von was ich mit Firmenkunden mache. Das ist relativ einfach steuerbar. Das heisst, die kannst aneinander auch vorbeischieben oder kannst schauen, ja gut, wenn es irgendwie geht, habe ich nicht mehr als zwei parallel, allerhöchstens drei, aber in der Regel fahre ich immer zwei mit dem gleichen Kunden parallel, weil das dann wieder gegenseitig sich befruchtet und verschiedene Teams dann können voneinander lernen beim gleichen Kunden, bei der gleichen Firma. Aber die lassen sich relativ gut logistisch gesehen, jetzt rein vom Scheduling her, mhm. von der zeitlichen Organisation, hast du dort natürlich größere Flexibilität. Bei Themen, die dann viel langfristiger sind, wie jetzt eben ein VR-Mandat, dort weisst du einfach, okay, das ist jetzt, bin auf zumindest 4 Jahre gewählt und das ist dann das 10% zum Beispiel, was du einfach hast und musst haben über die 4 Jahre. Das heisst, das sind die zwei Elemente. Einer ist, wie kurzfristig flexibel ist es oder wie langfristig ist es. Und das ist der Challenge, sage ich jetzt mal. Aber der Vorteil ist ja dann auch, dass wenn du etwas Längerfristiges hast, heisst das auch, dass du finanziell aber das Pölsterli hast auf ein paar Jahre raus. Oder? Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Umdenken gewesen vom klassischen Lohnbezügermodell, das ich früher kennt habe. Oder? Dass es einfach nicht so jeden Monat einfach der Betrag reinkommt, sondern dass du auch wirklich dann dir wieder musst rekonstituieren. Und das aber so in dem Mix zu machen, finde ich extrem spannend, weil ich glaube, die Vorteile überwiegen von der Flexibilität und von der Freiheit. Und mir ist eben Freiheit extrem wichtig, um dann mit dieser Freiheit können maximale Wirkung erzielen. Und diese Wirkung gibt mir wieder Freiheit. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, wo ich mich drin bewege, wo ich probiere, möglichst zu nutzen, weil ich dort so ein bisschen mein Energiefeld habe. Und zu dem Punkt dann eben auch, ja, wie gehst du mit dem um? Also ich habe dann tatsächlich auch viel gelernt, wieder auf meine Intuition zu hören, dass ich gewisse Sachen, hat es vorhin im Vorgespräch erzählt, auch mir erlauben, auf Englisch zu sagen, if it's not a hell yes, it's a no. Mhm. Und wenn ich nicht merke, hey, das Fact, das zieht mich richtig an, wie eben das Youngpreneurs-Mandat zum Beispiel oder auch das NKBV-Mandat, ich habe wirklich gewusst, wo das erste Mal das Thema aufkam, habe ich gemerkt, hey, das reizt mich enorm. Das ist wirklich etwas, wo ich Wirkung erzielen kann, wo ich etwas bewegen will, wo ich etwas bewegen darf. Und dann die Energie, das ist das, was ich suche. Und deren Folge. Und wenn ich dann aber im Gegenzug merke, oh, jetzt ist aber schon irgendwie, bevor wir überhaupt gestartet sind, schon admin-technisch einfach schon so viel Aufwand irgendwie, oder es ist schon so kompliziert, oder es ist schon so, dass du dann irgendwie sagst, ja, dann ist auch das Geld, das dafür überkommt, ist dann quasi fast mehr Schmerzensgeld. Und ja, das sage ich dann lieber Nein zu dem, weil im Gesamtkontext muss es stimmen. Und eben, du kannst nicht einfach einen Marathon sprinten, oder? Sondern es muss irgendwie nachhaltig funktionieren, dass du auch wieder Phasen hast, wo du weniger hast, wo du dich kannst erholen kannst, wo eben, wir haben es vorhin gesagt, Säen- und Ernteperioden, oder wechselt sich ja ab. Und du kannst nicht einfach nur immer sprinten, sondern musst einfach mal wieder können regenerieren.
Definitiv, aber jetzt vielleicht gleich noch ein bisschen konkreter mit dem Finanziellen. Eben in diesen Startups mehr schneller, besser, höher. Ja. Und du hast jetzt ja mit 2 Definitionen für dich. Ich kann es nur verstehen, dass du sagst, hey, eigentlich ist so, der Sweet Spot ist 70% und auf der finanziellen Ebene hast du auch gewusst, irgendeinen Betrag, wo du sagst, das ist der Sweet Spot finanziell und irgendwo das ist so das Plus-Minus-Spannungsfeld mit beiden Orten ein bisschen Puffer, aber eigentlich, wenn ich da habe, auf der finanziellen Seite, dann will ich auch nicht mehr arbeiten.
Genau. Etwas so. Ja, richtig. Und ich glaube, das ist dort, wo du gesagt hast, eben auch so ein bisschen für sich herauszufinden, was ist genug und warum ist es genug. Und mein ganz konkret, ich habe dann mal ein Budget gemacht mit meiner Frau zusammen. Wir haben gesagt, hey, okay, jetzt ist das, sind wir das Zweite. Was ist, wenn wir dann mal 1, 2 Kinder haben? Auch in unserem konkreten Fall, ja, wo leben wir? Wo ist unser Lebensmittelpunkt? Oder? Weil das ist mal das Thema gewesen, wir gehen dann auf Kalifornien, wo wir dann entschieden haben, wir bleiben mittellangfristig in der Schweiz. Das ist natürlich auch, also das würde man meinen, die Schweiz ist teurer Pflaster, das muss nicht mal unbedingt so sein, unter dem Strich.
Vor allem mit Schulen und so für Kinder, oder?
Ja, ja, genau. Also gerade wenn es ins Thema universitäre Bildung und so weiter geht, das sind dann genau andere Beträge, die man dann plötzlich muss in die Hand nehmen. Und haben uns das wirklich angeschaut und haben dann auch geschaut, ja gut, mir ist es auch wichtig gewesen, dass meine Frau nicht den finanziellen Druck hat, um müssen mit Broterwerb das Haushaltseinkommen zu füllen. Dass sie aber doch kann das machen, was sie liebt, was sie erfüllt, und das ist singen und auf der Bühne sein und die Leute unterhalten und eben, aber nicht, dass sie finanziellen Druck hat. Und also habe ich quasi so das gemacht, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich will reinbringen und in Zusammenhang dann aber auch mit nicht nur aktiven, sondern auch potenziell passiven Einkommensquellen und natürlich mit dem Ersparten. Also ich habe auch dort wirklich geschaut, hey, ich habe quasi so ein bisschen eine private Finanzplanung gemacht. Oder? Genau.
Ja. Einfach für dich allein. Ja, ja. Mega spannend, weil der Punkt, die Frage, die sich an mich selber wirklich stellt, ist dann, wen ist genug genug und gibt es genug? Und am Schluss ist ja etwas extrem Individuelles. Und da gibt es nicht richtig oder falsch. Man muss sich einfach überlegen. Und ich glaube, wirklich sich auch mal überlegen. Und ich finde das so spannend bei dir und zu deinem Modell, wie du es lebst, dass du dir wirklich, dass du eigentlich das Feld so ein bisschen von hinten aufrollst, im Sinne von nicht, was eine coole Idee, ich setze sie einfach um, weil sie ist vielversprechend, sondern hey, wie stelle ich mir eigentlich mein Leben vor? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Was sind meine Ziele im Leben? Wie soll das etwa ablaufen? Und dann auch auf Grundlage von dem nachher dir eben so Mandat und Sachen aussuchst, die dir Spass machen und die du kannst, kannst umsetzen. Und ich glaube, das ist eben schon zum Teil auch ein Modell von der Zukunft. Zumindest empfehle ich jedem, wo sich überlegt, sein eigenes Ding zu starten, einmal sich wirklich zuerst auch selber zu überlegen, hey, was willst du überhaupt in deinem Leben? Wie stellst du dir dein Leben vor? Was ist dir wichtig? Und dann ein Geschäftsmodell umsetzen, wo dem, ich sage jetzt, Traumleben auch entspricht und nicht umgekehrt. Weil häufig ist es so, glaube ich, dass Unternehmerinnen und Unternehmer irgendwie, vielleicht sind sie an einer Uni, in einer Schule, sie haben irgendeine Geschäftsidee und denken, oh krass, ist ein riesen Markt, komm, machen wir und setzen das um und vielleicht ist es super erfolgreich, aber nach ein paar Jahren sind sie eigentlich völlig ausgebrannt und haben zwar ein erfolgreiches Business aufgebaut, aber sind voll unglücklich und unzufrieden. Ja, und dann ist so die Frage, ist es da besser? Man hat vielleicht viel Geld oder vielleicht auf dem Papier viel Geld, man hat aber brutal viel Druck. Man hat vielleicht Investoren an Bord, die irgendwie Druck machen, die Zahlen wollen. Man hat vielleicht selber noch müssen mega viel investieren. Man hat jahrelang kein Geld können rausnehmen. Man hat also auch kein Erspart, keine Vorsorge, kein nichts. Irgendwie, man kommt gar nicht mehr daraus raus, weil man eigentlich zwar selbstständig ist, aber das Rad noch schneller dreht, wie jedes Hamsterrad, das man im Job drin hat. Das ist natürlich sehr schwarz gemalt, absichtlich. Aber einfach, dass man sich das wirklich im Vornherein überlegt und dann auch sein Geschäftsmodell, sein eigenes Ding auf sein Leben abstimmt. Das ist so ein Learning von mir, das ich jedem empfehle, dass man sich da zuerst mal überlegt.
Das würde ich doppelt unterstreichen. Das ist das, was ich meine mit, es ist mir persönlich so wichtig und ich empfehle es auch allen, Erfolg und Erfüllung in Einklang zu bringen. Und für das musst du halt wirklich deine persönliche Definition von Erfolg einmal finden. Mhm. Oder? Und ja, was ist denn das, was dir das Feuer entfacht? Wo du brennst dafür? Und das ist eben so ein bisschen riskant, ich sage das nicht wertend, aber was du geschildert hast, ist eben so das höher, schneller, weiter. Ich habe das im Angestelltenverhältnis vor allem auch gehabt, habe das natürlich aber auch gesehen dann auf der Unternehmerseite. Also kannst auf beiden Seiten die Balance verlieren. Und es ist auch nicht immer nur statisch, im Gegenteil, es bewegt sich immer, oder es ist mal mehr, es ist mal weniger. Aber ich glaube, dass man insgesamt in ein Gleichgewicht kommt, dass das so funktioniert, ist genau das so also wichtig, dass man sich ganz klar darüber bewusst wird, warum mache ich das überhaupt? Wofür mache ich das? Mhm. Und dann ist nachher zu sagen, jetzt, was mache ich denn ganz konkret und wie, ist vielleicht fast sekundär. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, warum das mein Fokus eher auf der Meta-Ebene ist und immer wieder mal etwas mit einem Start-up-Unternehmer mache oder gleichzeitig mit einem Mittelständler oder mit einem grossen Unternehmen. Aber es geht immer darum, wie kann man aus, wie kann man die Zukunft realisieren und die Vergangenheit respektieren. Und das bin ich voll auch bitter, das ist für mich das Zukunftsmodell, dass es viel fluider wird sein, dass Grenzen viel stärker werden verschwimmen zwischen, bist du selbstständig oder Angestellter oder Unternehmer oder eben machst Start-up-Schiene oder machst einfach einen KMU-Case. Ich glaube, das ist sehr fallabhängig und da wird sich noch so viel entwickeln jetzt auch mit AI, eben mit künstlicher Intelligenz und so weiter, wo sich der Trend immer mehr fortsetzt, dass es eigentlich immer weniger braucht, um dein eigenes Ding zu machen, auch finanziell. Aber dass die Möglichkeiten immer grösser werden. Also, die Kreativität sind dann irgendwo durch fast keine Grenzen mehr gesetzt. Oder? Sein eigene, wirklich seine eigene Realität zu definieren.
Absolut. Und ich glaube, auch dort, das kann neben dem Standard Unternehmertum, wie man es kennt, mit Start-up-Gründen oder auch einfach ein KMU-Gründen und sie sagen, Unternehmer haben, glaube ich, ist das, wie könnte man es vielleicht so einfacher gesagt, das Freelancer-Modell, das ist etwas, was man sich darunter vorstellen kann. Ich glaube, das hat mega Zukunftsperspektive, wo man sich einfach mal muss selber getrauen, aus dem standardangestellten Verhältnis rauszukommen und einfach sagen, hey, ich habe jetzt in meinem Job ja irgendetwas gemacht. Das heisst, in der dort habe ich irgendeine Expertise und die Expertise kann ich eigentlich selber abrechnen und verschiedenste Arbeitgeber oder Firmen anbieten und vielleicht dann auch mir andere Projekte aussuchen und wenn ich dann einen guten Job mache, dann finde ich auch Kunden, die mir da zahlen und so kann ich aber eben, habe ich nicht einfach einen Arbeitgeber, sondern ich kann das viel flexibler gestalten und bin irgendwo durch so die Mischung eben zwischen, ich habe nicht mein Produkt, das ich jetzt verkaufe, aber irgendwie bin ich halt das Produkt, das ich verkaufe, ist ein definitiver Weg, wo man auch kann gehen und der grosse Vorteil, wo man immer mit dem Arbeitgeber absprechen, aber etwas, wo man halt einfach auch nebenbei kann starten und es muss überhaupt nicht immer ein von 0 auf 100 sein, als Unternehmertum angeht.
Unbedingt. Und ja, sicher absprechen mit dem Unternehmer in Transparenz, im Vertrauen mit dem Arbeitgeber. Aber ja, unbedingt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn du es jetzt von der Finanzseite her würdest beleuchten, ich sehe mich wie so einen Themenfonds, weißt, oder einen Sektorfonds. Ich habe mein Hauptthema, das einfach da ist, Unternehmertum und Innovation fördern, oder, für möglichst nachhaltige Wertschaffung und Wertschöpfung. Ob das nachher im Kleinen, im Mittelständler oder im grossen Unternehmen ist, ist fast sekundär. Aber mein Thema ist das. Unternehmertum fördern und Unternehmenskultur im Unternehmen fördern. Oder? Und nachher kürzere, längere Mandate, mehr Schulung, mehr Beratung, mehr Begleitung. Das ist dann sehr, das sind so ein bisschen die justierst dann. Und das Spannende, was ich finde, ist, ich habe durch das eine Diversifizierung, aber habe trotzdem einen Fokus.
Also, ja,
das ist vielleicht ein bisschen eine geeky Definition, aber da merkt man sich Finanzen gerne.
Aber spannend.
Aber ja.
Hey, lass uns doch einmal auf das Fokusthema Unternehmertum, Entrepreneurship eingehen. Was kannst du so allen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben für Tipps? Was ist das Wichtigste, wenn es um, sagen wir mal, Unternehmertum, weil der Podcast halt mehr die Leute, die ihr eigenes Ding starten, ansprechen, wenn ihr jetzt Intrapreneurship drum. Was sind deine Learnings aus der Zusammenarbeit mit so vielen Leuten, die genau das machen? Was braucht es?
Viele. Aber ich glaube, einer der wichtigsten ist, dass du, wenn du willst, erfolgreich im Unternehmen dein eigenes Ding machen, ist einfach, dass du nach Möglichkeit strategisch aligned bist. Das heisst, dass es wichtig ist, dass du kannst auf die Strategie von der Firma und dann in ihre Fokusthemen einzahlen, nach Möglichkeit. Oder? Sodass das eine Priorität auch oder eine gewisse Wichtigkeit hat, das Thema, das du realisieren willst, für die Firma insgesamt. Oder? Beispiel Online Academy, die Corporate Startup, die ich für die Migros Clubschule hatte, mit aufbauen. Dort war ja das Thema, wie können wir digitale Lernformate erfolgreich einsetzen? Wie können wir diesen Bereich auf- und ausbauen? Oder? Das war eine strategische Priorität, weil dorthin hat man gemerkt, geht es immer mehr Tendenz, nicht mehr örtlich an einem fixen Ort zu einer fixen Zeit, sondern anytime, anywhere, oder, zu lernen. Wie nutzen wir das? Also, dass wir das wirklich ganz am Anfang so klar wie möglich auch definiert haben, ist das ein strategisch prioritäres Thema und warum? Und dann wirklich auch Klarheit hat darüber, wie viel darf ich machen? Also, was ist mein Spielraum? Was ist meine Freiheit? Und wo muss ich gehen, wieder Entscheidungen abholen? So, dass es möglichst ein enges und gutes Zusammenspiel geht mit dem Rest von der Organisation. Mhm. Oder? Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen. Und dann, was ich auch gefunden habe, je früher man die Leute involviert, umso besser. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie, wenn du dein eigenes Ding machen willst, außerhalb von einem Unternehmen, oder? Gang raus, gang mit den Leuten reden, hab nicht Angst, das kopiert dich niemand. Weil ja, die Idee in dem Sinn an und für sich ist nicht viel wert, in Anführungsstrichen. Die Umsetzung ist das, was Wert schafft. Und dass du verstehst, für wer du das wie und was denn konkret am letzten Ende sollst umsetzen, ist es so wichtig, dass du rausgehst mit den Leuten reden. Und im Unternehmer-Kontext, Intrapreneur-Kontext, hast du dann wie deine Kunden den Markt draussen und du hast deine internen Kunden. Und beide, aus meiner Erfahrung, so früh wie möglich zu involvieren, umso genauer weisst du genau, was du musst und setzt bauen, welche Art von Dienstleistung, von Produkt, und gleichzeitig kannst du es in-house am besten verkaufen, oder? Deinen Vorgesetzten, den Partner, den Stakeholder, wie man so schön sagt. Und du musst es nicht mehr nachher verkaufen, sondern sie sehen dann direkt die Resonanz, die das generiert am Markt. Also du musst nachher nicht kommen mit der Riesenpräsentation und ja, und jetzt haben wir das gemacht während 2 Jahren und so weiter, sondern du tust sie nahe daran teilhaben, von so früh an schon wie möglich, sodass es möglichst wenig Überraschungen gibt für dich, dass du die Freiheit hast, dass du aber auch kannst Klarheit haben darüber, was heisst für sie Erfolg und wie kannst du den erzielen, und dass du immer quasi kannst, eben sehr evidenzbasiert nahe am Markt bei den Kunden abholen, was funktioniert und was nicht. Mhm. Und dass das so iterativ und in kleinen Schritten kannst entwickeln, ist am Schluss nachher der Weg zum Ziel.
Also ich glaube grundsätzlich ja, einfach gesagt, wirklich immer mir von Anfang an überlegen, hey, wer ist am Schluss involviert, wer muss da zusagen, wer muss da mitmachen, wer muss da motiviert sein, und all die Leute auch ständig ja, im Prozess beteiligen und immer auch wieder mal Feedback abholen, dass nicht irgendwie plötzlich eine schlechte Überraschung kommt. Das hat mich jetzt nur gerade an eine, nicht unternehmerisch, aber eine andere Situation erinnert. Nämlich bei mir ist es darum gegangen, im Studium, wo wir haben die Bachelorarbeit schreiben bin ich also für mich als logischer Grund genauso vorgegangen mit dem Dozent, der quasi meine Bachelorarbeit abgemacht hat oder abgenommen hat, oder? Du hast dann mal müssen, so, ich weiß gar nicht mehr den genauen Ablauf, aber irgendwie hast du mal müssen Thema definieren und dann so ein bisschen Struktur, und nachher habe ich wirklich regelmäßig so ihn abgeholt in dem, was ich gerade gemacht habe. Und einfach immer, hast du das richtig? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, ist gut. Okay, was möchtest du noch? Was wäre jetzt dir noch wichtig als der, was am Schluss bewertet, oder? Und schlussendlich ist es auch eine super Arbeit geworden im Sinne von, hey, das Wichtigste war mir, dass der Dozent das abnimmt und es funktioniert und die Noten haben, die passt, oder? Mhm. Und dann hatte ich andere halt in der Klasse, die haben einfach ein Erstgespräch mit dem Dozent oder der Dozentin, die die Arbeit abgenommen hat. Und nachher sind sie angehockt und haben die ganze Arbeit von A bis Z geschrieben und dann abgegeben. Und sind nachher erstaunt gewesen, dass jetzt die Dozentin komplett die Arbeit eigentlich auseinandergenommen hat, weil sie etwas ganz anderes erwartet hat und nicht mehr irgendwie in dem ersten Gespräch sich falsch verstanden hat. Ja. Und es ist so wie, die Analogie kann man einfach übernehmen in dem Fall auf da, wo man muss sagen, ja, das passiert wahrscheinlich ganz häufig falsch intern. Mitarbeiter kommt, bespricht es mal mit seinem Chef, der sagt, hey, coole Sache, mach mal etwas. Und dann kommst du ein Jahr später wieder zu deinem Chef und zeigst ihm es. Und der Chef hat irgendwie nie etwas mitbekommen, nie etwas davon gehört und denkt, aber man hat doch etwas ganz anderes besprochen.
Genau. Das kannst du absolut eins zu eins portieren, oder? Und das ist ja wieder das. Die Studienkollegen von dir, die haben die Annahme gehabt, wahrscheinlich eine ganze Serie von Annahmen, das, was sie schreiben, genau das ist, was ja eigentlich der Dozent will hören, wo dann wahrscheinlich auch idealerweise gute Noten gibt und sind dann mit viel Ressourcen wahrscheinlich, mit viel Zeitaufwand, mit viel wahrscheinlich Schweiß, Tränen, Blut, oder? Die Arbeit geschrieben und dann ganz am Schluss leider zu spät herausgefunden, oh nein, ich bin völlig falsch gelegen. Mhm. Und das ist eigentlich das schlimmste Beispiel, oder eben, wie man es nicht machen sollte. Und beim Unternehmertum oder beim Intrapreneurship ist es genau gleich. Viel lieber kleine Experimente machen, sich gewahr werden und seine Annahmen eigentlich explizit machen, die zu priorisieren und nachher mit Experimenten eben zu testen. Und das ist so das, was mich die Methode, die Vorgehensweise nennt sich Lean Startup. Und das ist das, was mich so fasziniert, weil das kannst du genau auf das Beispiel, das du jetzt gebracht hast, anwenden. Ich nutze das auch auf mein Leben. Auf eben gewisse Sachen auch zu schauen, hey, was sind da die Annahmen, was ist mir wichtig, probiere das aus und dann wieder ajustieren. Immer in kleinen Inkrementen vorgehen und so lernst du eben. Und dann lässt sich das Ganze noch auch auf die Organisation anwenden, auf die Teams und schlussendlich die Organisation. Wenn die auch so miteinander zusammenarbeiten, dann kommt eine Lernfähigkeit zustande, die extrem spannend ist.
Du hast schon viele Firmen begleitet in diesem Prozess. Mhm. Was sind die grössten Hürden oder welche Faktoren bringen zum Prozess schlussendlich zum Scheitern? Weil ich glaube eben, man kann das, es ist ja mega nahe verbunden, ob es im Unternehmen ist oder ob ich das selbstständig mache und ganz selber starte. Und wahrscheinlich kann man, wenn ich das nur für mich machen will, ganz viel daraus lernen, wenn ich sehe, was in grösseren Unternehmen, die da probieren, in-house zu machen, falsch läuft. Darum, was läuft dort falsch?
da gibt es verschiedene Beispiele. Ich probiere, wenn ich es zusammenfassen müsste, auf einen gemeinsamen Nenner. Also was ich immer wieder sehe, ist einfach, dass man zu weit weg vom Markt ist. Ganz einfach, dass man wirklich eben am Markt vorbei entwickelt. So ein bisschen wie dein Beispiel von den Kommilitonen, die einfach die Arbeit schreiben und am Schluss abgeben und dann merken, oh, es war genau nicht das gewesen, was gefordert war, was gewünscht wäre. Oder? Und dass einfach immer noch zu viele Firmen eigentlich, wahrscheinlich auch, weil sie nach wie vor viel Mittel haben und sich das können leisten können, den gleichen Fehler machen, nämlich sich nicht im Klaren sind, für welche Kundenzielgruppe, für welchen Markt entwickeln wir jetzt das genau und das nöch am Kunden und dem oder ihre Bedürfnis entwickeln, oder? Und realisieren und sich dann am Schluss millionenteure Experimente das Bein streichen und es hat auf dem Markt nicht funktioniert. Auf dem Grund statt eigentlich zu sagen, hey, wie können wir das mit dem kleinstmöglichen Experiment, der Eric Ries, der Autor von der Lean Startup, würde es nennen Validated Learning, also wie können wir mit dem kleinstmöglichen ressourcenunintensivsten Experiment herausfinden, ob die Annahme, die wir da getroffen haben, stimmt oder nicht. Zutrifft oder nicht. Mhm. Und darum ist es so wichtig, dass man immer seine Annahmen sich klar macht, explizit macht und sie priorisiert. Und bei den wichtigsten Anfahrt, wo, wenn die nicht zutreffen, das ganze Ding wie ein Luftballon platzt.
Kannst du das schnell, das ist jetzt sehr theoretisch, seine Annahmen konkret macht und dann priorisiert. Also was heisst jetzt da, kannst du ein ganz konkretes Beispiel machen?
Also wenn du jetzt ganz konkret sagst, hey, wir glauben, dass eine Ausbildung, wo nicht mehr physisch muss an einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort sein und Frontalunterricht haben, sondern wo du das kannst flexibel, wenn du willst und wenn du kannst, machen. Wir glauben, dass das Potenzial hat. Oder? Und dann fängt es nur schon damit an, zu sagen, gut, wie könnten wir herausfinden, wie wichtig ist die Annahme zum Beispiel von der örtlichen Flexibilität? Ist die wichtiger als die zeitliche Flexibilität? Wie können wir jetzt herausfinden, für wer das, mit wem das wir reden müssen, um herauszufinden, für wer trifft das zu oder nicht. Und dort startest du nachher auch herauszustellen, wir haben da gewisse Zielgruppen, wo die örtliche Flexibilität vielleicht weniger wichtig ist als die zeitliche und umgekehrt. Jetzt, welches ist die grössere Zielgruppe? Wo können wir die Lösung nachher einfacher realisieren? Und oft, das klingt jetzt sehr, sehr einfach, aber das erste Experiment, ganz konkret, ist mit den Leuten reden. mit den richtigen Leuten reden oder herausfinden, ob es die richtigen sind oder nicht und wer es dann könnte sein. Und so kann man ja oft, bevor man überhaupt schon Aufwand treibt und etwas baut und Geld in die Hand nimmt, um jetzt einen Prototyp zu entwickeln, kann man nur schon im Gespräch mit der potenziellen zukünftigen Zielkundschaft herausfinden, ja, was wollen die genau? Was stört die denn am meisten? Was ist dort der Pain, wie man so schön sagt, das Problem? Und was ich dort eben auch spannend finde, wie lösen sie es heute? Also gibt es heute schon Alternativen, die die nutzen, die aber vielleicht doch immer noch nicht so zufriedenstellend sind? Und so kannst du schauen, oh, vielleicht könnte man sogar mit diesen heutigen Alternativen von denen lernen, was denn die machen. Und vielleicht kann man sogar nur etwas bauen, wo man dort andocken kann, dass dort eine gewisse Unzulänglichkeit, die noch bleibt, kannst kompensieren. Mhm. Oder also so findest du nachher deinen Fokus, was du für wer, wie ganz konkret machst, welches Problem löst du, für welchen kommt. Und erst dann kannst du die Lösung wirklich entwickeln. Eben in kleinen, iterativen Schritten.
Und die allermeisten unterschätzen den 1-zu-1-Austausch oder das wirkliche Gespräch mit, ich sage jetzt als jemand, der sein eigenes Ding machen will, das 1-zu-1-Gespräch mit potenziellen Kunden, wo man wirklich mal darüber redet und schaut, was ist ihr Ziel und was ist ihr Bedürfnis und das wollen sie. Und es ist jetzt noch spannend, weil ich heute Morgen habe ich schon ein Interview gehabt und aufgenommen. Es gibt dann noch den nächsten Schritt und wir haben den auch selber gerade, ich sage jetzt gerade festgestellt, bei der Swiss Entrepreneur Academy, wo wir jetzt eben, wir haben wirklich auch versucht, ich meine, so klein und so einfach und so ressourcenschonend wie möglich zu starten und unsere Thesen zu haben. Und es ist jetzt der Fall gewesen, dass die erste These, die wir hatten, nicht funktioniert hat. Und das heisst jetzt, okay, wir schauen weiter, es wird eine richtig coole Sache, aber gehört dazu, es kann nicht immer alles funktionieren. Und heute Morgen habe ich dann aber eben mit einer Unternehmerin geredet. Da ist es darum gegangen, ja, sie haben jetzt gerade Befragungen gemacht. Und dann ist wie auch rausgekommen, hey, ja, also über eine Hochschule haben sie da so Studien gemacht und dass eigentlich potenzielle Kundinnen den Preispunkt als okay anschauen. Und gerade das eigene Learning auch, hey, nur weil man das sagt, heisst das noch lange nicht, dass es dann auch so ist. Und dort einfach sich bewusst sein, reden ist mega wichtig. Und, aber am Schluss nicht nur darüber reden, sondern auch am ehrlichsten ist dann, wenn man irgendwie Zahlung macht. Oder der Ami sagt, wenn man Kreditkarte für ihn nimmt und gibt, das ist ja in der Schweiz nicht ganz genau so verbreitet, aber dann weiss man wirklich, verhebt es oder nicht. Weil ich habe dann auch ihr gesagt, oder? Ja, das ist ja gut und recht, aber wenn du jetzt so eine Befragung hast und du erzählst jemandem dein Konzept und den Preis und dann sagt, hey, das ist mega spannend und nein, der Preis wäre auch nicht das Problem. Ja, dann ist eigentlich der Moment, um zu sagen, hey, cool, also buch. Weil dann gibt es ja, du findest es cool, du sagst, der Preis passt, dann gibt es gar keinen Grund, warum dass du das jetzt nicht zahlen würdest. Also, da, gib deine Kreditkarte, dann machen wir gerade. Genau. Und plötzlich merkst du, dass eben, nein, gleich nicht. Und nachher, okay, ja, warum nicht? Was fehlt denn noch? Oder jetzt hast du gesagt, es ist alles cool und merkst dann halt, ja, gesagt ist es gleich schneller, wie dann wirklich noch Geld für genommen dafür zahlt.
Genau.
Wenn
das
gehst,
ist so wichtig.
Ja. Wenn gehst du auf diesen Schritt, oder weißt du, wie gehst du da vor? Oder weißt du, ich sage jetzt eben, du sagst so klein wie möglich, wie viele Iterationen machst du? Oder weißt du, was gibst du? Kannst du irgendwie sagen, du nimmst eine Woche oder einen Tag oder ein bisschen konkreter.
Also extrem, extrem wichtig, was du sagst, weil Preissensitivität ist ja dann nachher das Nächste. Also es ist sein Mal herauszufinden, ist dort wirklich eine Nachfrage da, nach einer Lösung für ein bestimmtes Problem oder und entsprechend eine gewisse Dienstleistung oder ein Produkt. Und dann ist genau beim Preis ist es eine schlechte Idee, Interviews zu führen. Weil die Leute, was sie sagen und was sie machen, das sind oft drei Welten dazwischen, wie du jetzt gesagt hast. Und wie wir es jetzt auch ein bisschen müssen dürfen erfahren mit der Swiss Entrepreneur Academy. Dort ist der Trick, dort lohnt es sich dann und ist es sogar nötig, dass eben doch ein sogenanntes MVP würdest bauen, oder? Oder etwas, das irgendwie kann simulieren kann, was das ist, was du willst verkaufen, sodass die Leute wirklich kannst beobachten, nicht Aussagen haben, sondern die Tat oder die Action, dass die Leute wirklich dann entweder zahlen und sagen, jawohl, ich nehme das oder nicht. Oder, und dann bist du im digitalen Bereich zum Beispiel eine Landingpage bauen mit dem Beschreib vom Ding und so weiter sein, aber dann nachher den Kaufbutton mit einem gewissen Preis sogar, und das kannst du auch machen mit oder ohne Preis, das haben wir auch oft gemacht, oder, zum Schauen, ja, gehen sie weiter, bei welchem Preis gehen sie weiter, oder wenn kein Preis ist, wie wichtig ist der Preis? Und nachher eben ist es viel, viel aussagekräftiger, wenn die Leute klicken und die Leute wirklich sagen, jawohl, ich bin bereit zu dem Preis, oder, meine Kreditkartendaten jetzt zu hinterlegen und wirklich zu zahlen. Und das ist am Schluss, glaube ich, das Wichtigste. Du willst beobachten können und nicht nur Aussagen haben. Du willst wirklich Daten haben von den Leuten. Und das ganz in meinem früheren Leben noch, im Lebensmittel-Marketing-Bereich haben wir das auch schon so gemacht. Bei den Nestle haben wir zum Beispiel konzeptuell schon getestet gehabt, was ist ungefähr so der Preis, wo die Leute das Gefühl haben, würden sie ausgeben für das Produkt, das wir jetzt hier einführen wollen. Aber schlussendlich haben wir nachher ein Regal simuliert im Laden, wo die Leute davor gestanden sind und ein gewisses Budget gehabt haben, wie sie halt sonst hätten bei mir kaufen. Und dann hast du dann ganz hartes Feedback bekommen, ob jetzt das jemand kauft oder nicht. Oder? Und zu welchem Preis sie es dann würden kaufen. Also Preissensitivität oder das Thema, wie wichtig ist der Preis, ist ein sehr wichtiges und das kannst du nur ganz bedingt in der ganz, ganz frühen Phase durch Interviews abdecken. Dort musst du nachher wirklich mit Beobachtungen arbeiten können.
Ja. Und du kannst theoretisch eine Landingpage bauen, wo du kannst kaufen und am Schluss kommt halt einfach, nachdem du gekauft hast, anstatt dass du deine Kreditkartendaten musst eingeben, kommt halt die Seite, die sagt, hey, merci vielmal, leider sind wir noch nicht ganz so weit, aber da kannst du deine Daten eingeben, wir informieren dich, wenn sie so weit ist. Oder was natürlich dann auch gibt, ist sogar wirklich die Leute in die Vorleistung gehen, ab einem gewissen Punkt, wo man schon weiss, was ist mein Produkt, aber ich habe es vielleicht noch nicht, dass man dann wirklich auch sagt, hey, es wird erst in 3 Monaten gebaut oder in 3 Monaten ausgeliefert, aber du kannst sie jetzt schon zahlen mit irgendeinem Discount oder was auch immer. Also das ist natürlich dann so die ganz hohe Kunst, dass du eigentlich die Leute lässt, das vorfinanzieren, deine Produktionskosten. Aber es klingt immer einfacher, wie es wirklich ist.
Ja, aber so als Beispiel, es gibt 2, die wir da durch den Kopf gehen, die ich auch brauche im Unterricht, auch der HWZ. Einer ist Dropbox, oder, wo ein sehr cooles eben Minimum Viable Product gemacht haben. Das MVP war eigentlich nicht anders als ein Video, wo sie ihre Lösung beschrieben haben. Was ist das Problem aus unserer Sicht? Wer hat das? Wie werden wir das lösen? Und dann wirklich, wie du sagst, eben hinterlass deine E-Mail, wenn du willst, dass wir dich informieren, sobald es losgeht. Sobald wir da. Und bevor sie eine Linie Code geschrieben haben oder irgendetwas haben, eben anders noch Zeit, Geld, Ressourcen, in welchem Sinn auch immer investieren, haben sie einfach das Video gedreht, um zu schauen, resoniert das mit den Leuten? Sagt das irgendjemandem etwas? Und sie haben, glaube ich, über Nacht 20 oder 40'000 Sign-ups gehabt von Leuten, die gesagt haben, yes, unbedingt. Oder? Aber auch dort wieder. Jetzt kannst du sagen, ja, gut, es gibt ein Interesse, aber zu welchem Preis wäre es bereit, das dann zu kaufen? Das ist dann der nächste Schritt. Oder? Aber genau auch dort möglichst schnell Kontakt abholen, ist auch schon sehr, sehr viel wert. Wer interessiert das und warum? Und das andere Beispiel, du hast gesagt, Crowdfunding in diesem Bereich ist sehr ein spannendes Nachfragetest-Methoden eigentlich. Und der Elon Musk, jetzt weiss ich nicht mehr bei welchem Tesla-Modell, beim 3er, glaube ich, hat er ja mehr oder weniger einfach eine Skizze gehabt, mit ganz, ganz High-Level-Spezifikationen, was das Auto etwa wird für eine Beschleunigung haben, für eine Autonomie, für eine Batteriedauer und so weiter. Und hat dann Anzahlungen verlangt von, ich glaube, $1,000 pro Modell, wo dann, wenn es dann genug Nachfrage hat, in irgendwie 2 bis 3 Jahren wird produziert werden und startet Auslieferung. Und hat mit dem über 1 Milliarde eingenommen. Also ist nicht schlecht, um die Produktion starten nachher.
Ja, ja. Yeah. Klar, eben ich sage jetzt auch, die Frage bei Dropbox oder allgemein ist natürlich noch, man muss dann den nächsten Schritt können gehen und sagen, wenn man das Video hat, wie bringe ich jetzt Leute auf die Page? Oder und zuerst musst du mal, dass du 20'000 E-Mail-Adressen hast, müssen ja die davon erfahren, also dann musst du halt vielleicht ein bisschen Geld im Marketing in die Hand nehmen, um einfach einmal Traffic draufschalten. Je nach Geschäftsmodell, wo es halt ist, aber zumindest das Vorgehen, haben wir ein bisschen reingeschaut, macht definitiv Sinn. Wir sind schon deutlich über eine Stunde, Oli. Und darum mache ich jetzt gerade einen Strich drunter. Wer mehr vom Oli will sehen, meldet euch mal
an für Swiss Entrepreneur Academy. Oder einfach das, was dort kommt, schreibt mir. und dann kommen wir da auch in den Verteiler, in Newsletter rein. Und wir informieren natürlich. Danke vielmals, bist du dabei gewesen. Ganz viel Erfolg weiterhin. Und noch ganz schönen Tag.
Merci für Monika, dir auch.
Mach's gut, ciao, ciao.
Danke, ciao, merci.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.